So, hallo Leute und herzlich willkommen zum mittlerweile 6. MFB-Cast unserer Podcast-Reihe. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich heute hier ganz besonders über den heutigen Gast, denn er ist extrem medial vertreten, würde ich mal sagen, tourt durch gefühlt fast alle Wettkämpfe, die es zum Thema Angeln gibt und das sogar auch ganz erfolgreich. Er hat vor kurzem geheiratet, kann man dazu sagen, ist Vater von 2 Kindern, wohnt aktuell in Minden und viele eurer Fragen ranken sich um die vergangene Musikkarriere, wo er auch ein Schmunzeln gerade im Gesicht hat. Als nächster Tipp vielleicht mal noch, er war 2018 Weltmeister im Raubfischangeln und ich begrüße heute den Country Manager von Weston. Herzlich willkommen, Enrico Di Ventura.
Herzlich willkommen zurück, sage ich mal so, wenn wir uns hier zusammen vereint haben heute. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich echt gefreut und ich bin auch echt, ich will nicht sagen aufgeregt, aber ich hoffe, dass wir spannende 20, 25, 30 Minuten jetzt haben werden zusammen.
Ja, jetzt muss man dazu ja schon sagen, Enrico, wir sitzen ja jetzt hier schon gerade 20, 25 Minuten zusammen und haben schon mal ein bisschen geschnackt, denn wir kennen uns ja auch schon von früher ein bisschen persönlich, wir waren schon in Dänemark bei Weston zusammen und ihr seid natürlich auch aufgrund der starken Marke und den tollen Ködern regelmäßig in unseren Boxen vertreten, da freue ich mich.
Ja, sehr gerne sogar, also richtig cool, die Kooperation, sorry, dass ich...
Nee, erzähl ruhig, bitte.
Ich überfahre mit einer Unterbrechung, sehr gerne, weil das funktioniert sehr gut und ich glaube, das Konzept der MyFishingBox ist auch genau das Richtige um uns, weil wir ja als Westin zwar eine schon bekannte Marke sind, aber trotzdem immer noch so ein bisschen mehr uns noch bekannter machen möchten, natürlich auch bei denjenigen, die vielleicht mal jetzt gerade anfangen mit dem Raubfischangeln und nicht so richtig einen Plan haben, was sie eigentlich fischen sollten. Und da sind natürlich die MyFishingBoxes perfekt geeignet, ehrlich gesagt, um den Leuten auch mal so ein bisschen den Anstoß zu geben, wenn sie sich an den Zander wagen wollen oder ans Ultralight-Angeln und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich sehr, sehr gern dabei.
Da werden wir garantiert jetzt gerade noch ein paar Ausführungen haben, denn wir haben im Vorfeld natürlich gefragt, Mensch, was habt ihr an Fragen an Enrico? Und da gab es sehr, sehr viele Fragen auch zu deinem aktuellen Köder. Da werden wir gleich mal was besprechen. Aber ich freue mich natürlich auch, denn du wohnst ja nicht gerade um die Ecke. Wir sitzen jetzt hier gerade in Berlin und du kommst jetzt gerade aus Minden. Du bist jetzt ungefähr 4 Stunden unterwegs gewesen.
Genau, 4 Stunden.
Ja. Wo liegt denn Minden für denjenigen, der da noch nie was von gehört hat?
Minden liegt... ja, geografisch gesehen im Nordwesten des Landes und so zwischen Hannover und Bielefeld, kann man sagen. Also eigentlich theoretisch Hannover, Bielefeld, Osnabrück und Paderborn.
Ja, das
eigentlich
ist eine
so ziemlich zentral dazwischen.
Das ist eine gute Eingrenzung.
Ja, genau.
Wenn man jetzt vom Namen Enrico Di Ventura, würde man wahrscheinlich jetzt nicht drauf schließen, dass du ein Urdeutscher bist. Wie sieht's denn da aus? Heißt jetzt nicht Meier, Müller, Schulze. Wo kommt denn eigentlich dein Name her? Also wo sind denn deine Wurzeln?
Also der Name kommt aus Italien. Mein Vater ist Italiener. Genau. Und ich spreche auch Italienisch, also ich bin der Sprache schon mächtig, wobei ich auch sagen muss, dass über die Zeit natürlich sehr, sehr viel verloren geht. Also wenn man das nicht jeden Tag spricht, dann ertappt man sich schon ab und zu, dass man wirklich drüber nachdenken muss, warte mal, was ist nochmal die Vokabel und was nochmal die Vokabel. Das Witzige ist, und das kennst du wahrscheinlich vielleicht oder von deiner Frau vielleicht auch oder der Familie deiner Frau, weil deine Frau ist ja auch keine Deutsche.
Ja, genau.
Dass diejenigen, die hier lange in Deutschland leben, immer so deutsche Worte mit einbauen.
Das ist so ein Mix, man spricht so ein Mix.
Das ist immer ganz witzig, dass man sich so ertappt, dann so Arbeitsamt zu sagen oder also so diese Worte, die man halt überhaupt nicht jeden Tag gebraucht.
Ne? Ja, auch nicht so schnell übersetzen kann, dann einfach mal.
Genau, Sozialversicherungsnummer. Dann hast du immer so italienische Parts und dann so Sozialversicherungsnummer und dann geht's so weiter.
Das ist immer ganz witzig. Das klingt gut als Mix.
Ja, ja.
Und du hast gerade jetzt geheiratet, wir haben uns schon ein bisschen im Vorfeld drüber unterhalten. Ihr seid nämlich schon 20 Jahre auch zusammen.
Genau.
Habt zwei Kinder, zwei Mädchen.
Genau.
Und jetzt ist es ernst geworden. Hausbau ist jetzt gerade ran. Und na, ernst war es vorher schon.
Aber. Ich wollte gerade sagen, also, es war die ganze Zeit ernst. Nee, tatsächlich, das ist so für uns der logische Schritt gewesen. Jetzt natürlich auch, also nach 20 Jahren, es hat jetzt nicht 20 Jahre gedauert, bis wir uns einig waren, dass wir heiraten wollen. Also wir haben da schon in den vergangenen Jahren oft drüber nachgedacht. Aber irgendwie... wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, die Organisation, dadurch, dass meine Frau auch nochmal eine Zusatzausbildung gemacht hat und so, also ich zeitlich sehr stark eingebunden bin, natürlich auch in meinem Job, das war immer gar nicht so einfach umzusetzen. Und klar, dann der große Familienkreis, der große Bekannten-, Freundeskreis etc., das wären dann auch... hatten wir auch vorhin kurz angesprochen, da du ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit geheiratet hast, dann ist man ganz schnell bei 250 genau. Personen.
Das läppert sich zusammen.
Und da muss man wirklich, also ein Jahr oder anderthalb vorher, wirklich in die Planung gehen. Und das haben wir uns tatsächlich nicht so wirklich zugetraut. Und dann haben wir uns irgendwann jetzt entschlossen, das Ganze im kleinsten Kreis zu machen. Also Geschwister, Eltern und der beste Freund und die beste Freundin. Und das war super so. War ein sehr, sehr toller Tag und vor allen Dingen hatten wir keinerlei Stress.
Na, wir schließen uns auf jeden Fall den ganzen Glückwünschen an, denn wir haben ja da, man hat viele Reposts gesehen von deiner Story, nochmal Glückwünsche ja, von verrückt. Dem und dem und dem, das hat man überall viel gesehen, also dem schließen wir uns auf jeden Fall auch.
Ja, das war wirklich verrückt, weil ich bemühe mich immer, auch wenn manche Leute vielleicht einer anderen Meinung sind, aber ich bemühe mich immer, alle Nachrichten zu beantworten, aber da war es unmöglich. Also es ist teilweise bei YouTube schon wirklich sehr zeitintensiv, dort die Comments zu beantworten. Aber das war wirklich in so kurzer Zeit da über 2000 oder 2500 gefällt mir Angaben und dann natürlich 500 Kommentare und so. Das,
klar.
Also irgendwann musste ich tatsächlich aufhören, weil sonst würde ich jetzt wahrscheinlich noch dran sitzen und vielen Dank und danke sehr. Und so. Aber an dieser Stelle auch nochmal an alle, die zuhören, vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die uns erreicht haben.
Naja, man muss ja sagen, das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass du in den letzten Jahren, kann man doch schon sagen, ist ja jetzt auch schon längerer Zeitraum, medial ziemlich aufgestiegen bist, du bist sehr, sehr stark vertreten, das kann ich als Externer ruhig mal sagen, jetzt nicht aus deiner Sicht und Lob, du bist ursprünglich, jetzt haben wir gerade schon vorher überlegt, es gibt keine richtige Übersetzung zu diesem Titel, aber du bist eigentlich Country Manager bei Westin, für Deutschland und Österreich. Was ist denn da eigentlich so dein Aufgabengebiet? Denn wir haben uns schon unterhalten, viele denken eigentlich, du machst nur YouTube, ja, aber du machst eigentlich noch viel mehr. Was ist denn der Country Manager und was ist denn bei Westin los?
Also es hat nichts mit Cowboy-Stiefeln und Hut zu tun. Das ist tatsächlich, kümmere ich mich um Sales und Marketing für die Firma Westin. Sales insofern, dass ich die Verkäufer bzw. die Außendienstler betreue, überwache wäre nicht so, weil das ist nicht in meinem Interesse, sondern wir versuchen immer miteinander zu arbeiten. Das ist auch tatsächlich der erfolgreichste Weg, wie sich jetzt auch rausgestellt hat. Natürlich habe ich auch noch eigene Kunden und betreue teilweise Key Accounts auch noch mit und bin aber auch für die Produkte zuständig, die für Deutschland und Österreich mit auf den Markt geworfen werden. Also dort auch mit Planzahlen natürlich. Also man stellt sich das immer so einfach vor, wenn man jetzt sagt, also ein Außenstehender zum Beispiel, wenn man sagt, ja, mach doch mal die Farbe XYZ. Ne? Also es kommen halt oft Leute zu uns auf die Messen und sagen dann zu mir, ja Mensch, mach doch mal den so und so.
In der Farbe, ja.
Das ist immer gar nicht so einfach, weil den so und so zu machen, da muss man natürlich gucken, dass auch alle anderen Länder den vernünftig verkaufen können.
Klar.
Das heißt, wenn wir eine Farbe haben, die in Deutschland sehr gut funktioniert und was auch ständig passiert oder immer mal wieder passiert, wir nehmen dann eine Farbe raus, die für den deutschen Markt sehr erfolgreich war. Aber wir müssen das Ganze ein bisschen globaler sehen. Jetzt mal unabhängig von anderen Kontinenten, bleiben wir mal im europäischen Sektor. da ist Skandinavien mit dabei, mit ja wirklich großen Angelländern wie Schweden zum Beispiel. Finnland ist auch ein sehr, sehr großes Angelland. Da sind natürlich die südeuropäischen Märkte dabei mit Schwarzbarsch, sprich Italien, Frankreich, Spanien. Da sind aber dann auch die osteuropäischen Märkte dabei mit sehr viel Ultralight-Angeln und so weiter und so fort. Und das heißt, wir müssen natürlich das Ganze so global betrachten, dass wir sagen, okay, wenn die Farbe in der Größe, in der Form für Deutschland funktioniert, heißt das lange noch nicht, dass sie sich auch für die Firma in Anführungsstrichen rentiert, insofern, dass wir sagen können, wir verkaufen genügend davon, um den Platz im Lager für diesen Artikel freizuhalten.
Klar,
ja, verständlich. Das ist immer auch so eine wirtschaftliche Komponente, wo viele Leute natürlich nicht wissen können, dass es so ist, weil sie einfach nicht in der Branche oder keinen Einblick in die Branche haben, aber das nur mal so am Rande. Zusätzlich kümmere ich mich dann, wie gesagt, um die Produkte dann auch für den deutschen und österreichischen Markt, natürlich auch dort in Abstimmung mit den Leuten, die in Österreich vor Ort sind, weil das bringt mir immer sehr, sehr viel, dort auch Input zu kriegen. Ja, und man sieht es ja immer wieder ums Marketing, das heißt auch Öffentlichkeitsarbeit auf den Messen, Vorträge halten, Magazinwerbung, also alle Magazinwerbungen, die man sieht in Deutschland, im Printmagazin, ne, die beruht eigentlich auf meinem Mist. Das heißt, ich mache die komplette Magazin-Marketing-Gestaltung und Planung.
Ah ja, tatsächlich,
das ist
ja
dann also natürlich sehr, mit unserem sehr umfangreich. Ja, natürlich mit unserem Grafiker, aber ich plane halt die Beiträge, klar, die Produkte, die dann Sinn machen, jeweils natürlich auch zu den verschiedenen Jahreszeiten. Also es macht jetzt keinen Sinn, im tiefsten Winter zum Beispiel ein Jerkbait oder einen Frosch natürlich in der Werbung zu haben, sondern das macht eher dann im April, Mai, wenn die Hechtzeit, Oberflächenzeit, Frösche und so weiter und so fort. Entschuldigung. Dann auch tatsächlich gut fangen. Ne?
Also ja,
das steckt ein bisschen mehr dahinter, als einfach nur angeln zu gehen, auch wenn viele Leute denken, ich würde einfach nur angeln gehen. Es wäre so schön.
Es wäre schön,
oder? Ich würde so feiern, wenn es so wäre, aber es ist leider nicht so.
Du, ich war jetzt selber am Wochenende endlich mal wieder so 2 Stunden an der Havel, das ist ja mein Hausgewässer. Mhm. Gerade die noch nicht renaturierten Bereiche, die liebe ich einfach, ja. Und es ist so schön, wenn man dann wirklich mal das war jetzt schon seit langem mal wieder dann ohne Kamera, auch nicht zum Fotografieren oder sowas. Einfach, dass man, wenn man nur mal angeln kann, das ist schon richtig toll. Aber es ist ja natürlich auch ein sehr umfangreicher Job, den du hast. Du hast ja auch lange die Stange in Deutschland alleine gehalten. Das hat sich jetzt, glaube ich, ausgebaut in der letzten Zeit erstmal. Ja. Western ist natürlich, ich sag mal, grundsätzlich da auf Expansionskurs, ist auch immer mehr vertreten, breiter vertreten in den Angelgeschäften, natürlich auch dank deiner Vorarbeit. Woher stammt denn das Unternehmen eigentlich für den Zuhörer mal?
Also Westin Fishing, viele Leute denken, dass es ein schwedisches Unternehmen ist. Ist es aber nicht, es ist ein dänisches Unternehmen. Mhm. Und also den Namen Westin im Angelsport in Dänemark gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Die ersten Köder oder beziehungsweise der erste Westin-Köder ist die Westin-Jette.
Mhm. Der Klassiker,
die
Zigarre quasi.
Genau, fast, dieses Zigarrenähnliche.
Habe ich auch in der Box, eine Jette.
Eine Jette ist ein guter Köder, nach wie vor. Auch wenn das Ding aussieht wie von 1952 tatsächlich. Und ursprünglich auch als Kinderspielzeug geschnitzt worden von Herrn Westin persönlich.
Ach, tatsächlich?
Tatsächlich, ja.
Es gibt einen Herrn Westin und der hat das
als Kinderspielzeug geschnitzt. Es gab einen Herrn Westin und der hat aus einem Stück...
Oh, das jetzt bin ich natürlich, entschuldige.
Kein Problem.
Jetzt kommt ein Anruf.
So, der Herr Westin tatsächlich, der hat dieses Stück Holz zu einem fischähnlichen Schwimmkörper geschnitzt. Und daraus ist der Gedanke entstanden, dadurch, dass in Skandinavien natürlich sehr, sehr viele Hechte auch vorkommen, das Ding als Hechtköder zu bauen. Und so ist es entstanden.
Wahnsinn.
Ja, coole Geschichte tatsächlich.
Das ist eine coole Geschichte. Mal jetzt, du hattest ja eben gerade schon gesagt, viele denken, du angelst eigentlich nur. Das ist wahrscheinlich deinem YouTube-Kanal geschuldet. Ja, da kommt man ja dann schnell mal zu dem Eindruck. Du hast nämlich einen eigenen auch.
Genau, ich habe einen eigenen, ja. Der ist noch gar nicht so alt tatsächlich. Die erste Folge ist vor einem Jahr entstanden. Natürlich auch dem Zeitaufwand geschuldet, dass ich ja nicht nur angeln gehen kann, gibt es jetzt nicht jede Woche eine Folge.
Ja.
Ich versuche aber den Anspruch den ich an mich selbst habe und auch den wahrscheinlich auch meine, ja, nennen wir sie Follower, haben, versuche ich das immer so gut wie möglich auch, ja, wie soll ich sagen, informativ zu gestalten, aber auch von den Bildern her mit einer gewissen Qualität, auch was die Themen angeht, nicht unbedingt so, ich sag mal so, immer die ganzen klassischen Standardthemen aufzugreifen, sondern eher auch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert. Natürlich, also wenn man jiggen geht, geht man jiggen. Dann,
ja, klar.
Das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Besonderes, aber es gibt immer wieder die einen oder anderen Tipps und Tricks, ja, die ich mir so im Laufe der mittlerweile knapp 30 Jahre Kunstköderangelei in meinem Leben so angeeignet habe, wo viele Leute sagen, habe ich noch nie drauf gekommen oder hey, habe ich noch nie drüber nachgedacht oder habe ich noch nie gesehen. Ja, und das ist natürlich das, was mich selber dann auch oftmals dazu bewegt, auch diesen Weg weiterzugehen. Weil ich glaube, dass das auch genau das ist, was in vielen anderen Formaten fehlt. Eine informative, unterhaltsame, qualitativ hochwertige Geschichte.
Na gut, bei dir kennen ja viele den Background halt auch aus den Wettkämpfen heraus. Das heißt, die wissen natürlich, wenn du bei den Wettkämpfen erfolgreich bist, dass du da nicht ganz ohne Grund bist. Also viele wollen immer von dir auch Informationen. Das haben wir jetzt auch im Vorfeld gelesen. Wir haben ja natürlich nochmal gefragt, hey, was wollt ihr denn vom Enrico wissen? Und da sind so taktische Tipps, werden da sehr, sehr viel abgefragt. Hey, was ist denn jetzt dein Lieblingsköder? Wie gehst du vor? Und so weiter. Wir werden gleich nochmal auf die Wettkämpfe auch nochmal zu sprechen kommen. Und daher ist natürlich da die Frage berechtigt der Leute, die wollen von dir auch Hintergrundwissen haben. Wie gesagt, wir haben ja im Vorfeld immer noch gefragt, was wollt ihr vom Enrico wissen? Und ich streue mal ein paar Fragen hier einfach nochmal ein.
Her damit.
Und starten wir hier einfach mal mit dem Tim Wilhelm 01 von Instagram. Der hat nämlich gefragt, wie kamst du denn jetzt eigentlich zu Westin? Und er sagt, hattest du auch andere Optionen? Wie war denn dein Weg dahin jetzt zu Westin?
Ja, das, da muss ich auch leider ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin mit der Firma Westin eigentlich schon länger verbandelt, als dass ich für oder mit ihnen zusammenarbeite. Das bedeutet, es gab mal eine Zeit, wo in Deutschland jemand gesucht wurde, der auch Vertrieb, also das Handwerk des Vertriebs sozusagen kennt, gerade auch im Angelsport. Und ich war schon mal, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, bevor ich bei Westin anfing, das was ja mittlerweile auch schon 3 Jahre sind, in Dänemark zum Gespräch.
Ah ja.
Ja, ja. Und wir haben uns dort sehr, sehr gut verstanden und auch die Leute vor Ort waren dementsprechend nett und wir haben ein gutes Verhältnis aufgebaut.
Kann ich bestätigen übrigens, wir waren ja zusammen da ein sehr freundliches Team.
Genau. Es ist halt auch, viele Leute denken, es ist eine riesengroße Firma. Du kannst das auch bestätigen, es ist gar nicht so groß und das macht das Ganze aber ein bisschen umgänglicher und familiärer.
Ja.
Und insofern, ich habe zum Beispiel mit dem Westin-Boss, wir telefonieren eigentlich alle 2 bis 3 Tage tatsächlich und zeig mir mal eine Firma, wo normale Angestellte oder Nicht-Angestellte, wie auch immer, wirklich in einem regen Austausch mit dem Chef stehen. Also das ist eigentlich nicht so häufig der Fall. Deswegen kann ich nur sagen, dass das Arbeitsklima dort sehr, sehr cool ist.
Ich entsinne mich, als wir das letzte Mal nach Dänemark zusammengefahren sind, da sagst du, Mensch, ich muss auf der Fähre dringend für den Oberlagermeister dort eine Flasche Gin noch mitnehmen, weil einfach ein bisschen freundliche Bestechung, die Aufträge an meine Kunden müssen schnell raus. Ja. Ja, also ein sehr familiäres Verhältnis.
Ja, das ist wirklich super. Also das muss man sagen. Aber zurück zu der Frage.
Wie bist du hingekommen? Genau.
Genau. Und wir standen dann immer mal wieder, also mit dem Boss, der Thomas Petersen, in Kontakt, Mail-Kontakt. Und ich brauchte dann mal einen Regenanzug, da hat er mir was geschickt und mal ein paar Gummifische und so. Und da war ich eigentlich schon, bevor ich zu Westin kam, ein sehr großer Westin-Fan. Mhm. Also was die Gummifische anging sowieso. Naja, und dann war zum damaligen Zeitpunkt Dietmar Isaias ja noch bei Westin.
Genau.
Und als es dann darum ging, eine Nachfolge für Dietmar zu finden, da sind wir dann wieder in die geschäftliche Ebene ins Gespräch gekommen. Und dann hat sich das so ergeben. Also ich habe dann noch übergangsweise einen Monat mit Dietmar zusammen gemacht. So natürlich auch, um die Arbeitsabläufe und sowas kennenzulernen. Ja, und seit dem 1. Januar 2017 bin ich dort in charge.
Ah, super, genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade noch fragen, seit wann das der Fall ist. Und das kam jetzt aber, du hast ja noch ein eigenes Unternehmen, das ist die Firma Predax. Ja, genau. Da seid ihr spezialisiert auf sehr hochwertiges Vorfachmaterial. Richtig. Das war vorher auch schon der Fall. Also du warst selbstständig und kam daher irgendwo der Übergang mit Westin zustande, oder?
Ja, auch. Um noch ganz kurz ein bisschen weiter auszuholen. Ich bin jetzt in der Angelsportbranche seit 2007. Mhm. Das heißt auch schon 12 Jahre, beziehungsweise fast 13 Jahre. Und damals habe ich für einen Vollsortimenter gearbeitet im Vertrieb. Dann habe ich für einen anderen, einen Raubfischhersteller im Vertrieb gearbeitet. Und irgendwann kam dann der Schluss, mich selbstständig zu machen. Also ein eigenes Unternehmen zu gründen, was ich mit Predax dann gemacht habe. Wir erweitern ständig das Portfolio. Aber es ist halt so, dass Predax schon natürlich, ich will jetzt nicht sagen limitiert ist, aber schon sich konzentriert und spezialisiert hat auf einen bestimmten Nischenmarkt. Mhm. Ja. Und natürlich war es für mich interessant, auch noch andere Dinge zu tun. Also vielleicht mit Großteilen was zu machen, vielleicht einen Vertrieb zu übernehmen für eine Drittfirma und so weiter und so fort. Und da hat sich das dann einfach irgendwann so ergeben. Wir sind ins Gespräch gegangen und natürlich, anfangs war ich nicht der Country Manager. Ja. Ich musste mich natürlich auch selbst beweisen, das ist klar. Und das konnte ich aber relativ schnell tun. Also innerhalb von einem Jahr ist das schon alles auch in die richtige Richtung gegangen. Und von daher, ja, schimpfe ich mich jetzt seit 2 Jahren Country Manager und habe halt dann auch die Möglichkeit gehabt, Leute vorzustellen in Dänemark und die dort dann einzustellen auch. Ne? Und das ist jetzt auch der Fall.
Und dennoch geht es ja mit Predax weiter nach vorne. Wir haben uns jetzt auch vor kurzem gemeinsam entschlossen, muss man ja sagen, eine limitierte Predax-Box einfach mal rauszubringen. Denn richtig. Vorfach, das ist, ich sag mal, der letzte Meter vom Fisch neben dem Köder und dem Angelmaterial. Richtig. Sehr, sehr wichtig. Und da hast du dir jetzt vor allen Dingen umfassende Gedanken drum gemacht, was können die Kunden gebrauchen? Du hast natürlich das jahrelange Know-how. Also wenn euch das auch interessiert, übrigens in der Podcast-Beschreibung werden wir euch mal den Link sowieso vom YouTube-Kanal, Instagram von Enrico und so weiter, unserer Predax-Seite einfach Westin sowieso alles mal reinpacken, aber auch natürlich zur Predax-Box. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Schaut euch mal das an. Was ist so da gerade der aktuelle Weg bei Predax? Ich hatte jetzt neulich nochmal von dir gehört, ich glaube, jetzt Blei verschwindet, war das richtig? Da geht es jetzt mehr so in die Richtung Alternative.
Ja, genau. Also wir sind natürlich auf der Suche, so wie wahrscheinlich viele andere Firmen mittlerweile auch. Aber dadurch, dass die Trends ganz klar zu erkennen sind, ob es nun in Skandinavien ist, in Dänemark ist Bleiverbot schon lange gang und gäbe. In Holland wird es so langsam aber sicher auch immer mehr durchgedrückt. Also auch die Turniere dort, die Predator Tour zum Beispiel, wird 2020 bleifrei sein. Das heißt, da muss man auch einfach neue Wege finden, was ich auch sehr, sehr begrüße. Natürlich gibt es Stand heute, Meinung heute, keine Alternative zu Blei, wenn es um den Preis geht.
Klar, preislich.
Preislich gesehen ist das Blei einfach nach wie vor das günstigste, was man bekommen kann.
Von der Nachhaltigkeit her?
Von der Nachhaltigkeit her, gut, wobei es da natürlich auch erstmal Studien geben muss, die das Ganze belegen, inwiefern sich das Blei, was sich eventuell dann im Wasser abgerissen hat oder sowas beim Angeln, sich auch tatsächlich auf die äußeren Umstände auswirkt. Das kann ich bin kein Wissenschaftler, nicht belegen oder auch nicht entkräften. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Aber natürlich, um die Nachhaltigkeit natürlich im Angelsport auch ein bisschen voranzutreiben und auch ein bisschen das Image voranzutreiben und auch ein bisschen diese Innovation und den Gedanken von wir sind eigentlich dafür verantwortlich, dass es unserer Umwelt gut geht. Wir müssen Vorbilder ergeben. Wir müssen eigentlich wirklich in der ersten Reihe stehen, weil wir Angler sind. Also wir haben keinen Bonus bei den Leuten.
Das haben wir sowieso schon nicht.
Also ja. Ich hatte das auch, muss ich auch wieder kurz, ich war beim World Street Fishing Contest am vergangenen Samstag in der Jury, zusammen mit Dietmar Jesajasch auch. Und das Kuriose war, ich komme abends im Hotel an, also ich bin am Abend zuvor angereist, komme im Hotel an und da sagt jemand an der Rezeption, sagt, sind Sie nicht der Angler?
Ja, wurdest du gleich.
Total witzige Geschichte.
Mhm, okay.
Sag ich, ja genau, der bin ich. Ah Mensch, ich kenne Sie von YouTube.
Aha.
Sag ich, kannst ruhig du sagen.
Ne? Das war aber selber kein Angler.
Doch.
Ach so, okay.
Ja, war ein Angler. Und hab ich gesagt, kannst ruhig du sagen. Sagte, ja, nee, sollen wir hier nicht. Ne? Hab ich gesagt, okay, aber trotzdem. Ne?
Ach, der war vom Personal gewesen?
Ja, der war vom Personal, okay. An der Rezeption. Ja,
okay.
Ja, und dann eine Stunde später, also ich bin dann kurz aufs Zimmer gegangen, habe ein paar Mails gemacht, bin dann wieder runter und wollte so ein Feierabendbier trinken. Da sagt er, das geht aufs Haus. Also das war ganz witzig. Und dann saß aber eine Gruppe, ich glaube zwei Frauen und drei Männer oder so, saß eine Gruppe direkt neben mir an der Theke, die gesagt haben, wieso kriegt denn der das Bier umsonst? Also es war eigentlich eine ganz nette Atmosphäre.
Ja, ja, ja.
Und dann sagt der Rezeptionist, beziehungsweise der dann dort auch an der Bar war, sagt dann, naja, der ist halt Angelweltmeister. Okay, wenn du das so sagen willst von mir aus. Und dann ging aber eine Diskussion, also man sieht, wie verquert die Meinung ist. Und dann ging sofort eine Diskussion übers Angeln los.
Aha.
Also wie Angeln und was, wieso denn Angeln und Weltmeister und was ist denn das, was ist denn Angeln überhaupt? Und
ja.
Sie sehen gar nicht aus wie ein Angler.
Also ja, das typische Klischee.
Wie sieht denn
ja?
der Angler aus,
habe ich gesagt. Typische Klischee.
Wie sieht denn der Angler aus? Und tatsächlich in vielen Köpfen in der Republik ist es noch so, dass die Leute denken, Gummistiefel, so ein Schlapphut
den
auf.
Den Wachsanzug noch.
Und, genau, so ein Schlapphut auf, Kiste Bier daneben, Korkproppen und zwei Würmer unten an der Angel. Und das ist halt überhaupt nicht mehr der Fall. Und das müssen wir aber auch so langsam aber sicher nach außen transportieren. Das können wir aber nur, wenn wir mit einem guten Beispiel vorangehen.
Ja.
Da sind wir zurück bei dem Thema.
Sowohl bei Westin als auch bei Predax, muss man dazu sagen. Denn einer meiner liebsten Spinner, die ich immer drin habe, ist ein Westin-Spinner. Ich komme jetzt gerade nicht.
Sonic.
Ist der Sonic.
Ja.
Ist ein unglaublich guter Spinner. Ja. Auswerfen, da reicht eine Kurbelumdrehung, der fängt sich an zu drehen, der ist bleifrei. Den gibt es in verschiedenen Gewichten, ob klein für Barsch oder groß für Hecht. Das ist einer meiner Lieblingsspinner, muss ich dazu sagen.
Der ist wirklich gut. Also ich habe den auch bei mir in der Box. Also zwei, drei Modelle habe ich immer dabei.
Einen Westin knalligen. Sonic, wenn ihr euch mal einen schönen Spinner zulegen wollt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Ja.
Definitiv.
Ja. Aber wie gesagt, Nachhaltigkeit ist das Stichwort und deswegen haben wir bei Predax, sowohl bei Predax als auch bei Westin, da darf ich aber noch nichts zu sagen, ja, weil wir versuchen natürlich immer so einen Step ahead, also einen Schritt voraus zu sein.
Na klar.
Und deswegen, wir werden uns Mühe geben, da in den nächsten Jahren was auf die Beine zu stellen, was vielleicht die einen oder anderen nicht haben.
Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen zurückgelehnt und euch das so richtig bequem gemacht, denn es ist für mich eine sehr bequeme Position, natürlich einen Gesprächspartner zu haben, der hier ganz frei von der Seele reden kann, und deswegen sind wir jetzt auch gerade erstmal bei der Hälfte angekommen. Sehr viele wichtige Infos und ich will natürlich auch noch eure Fragen nochmal stellen, die hier so reingerufen wurden. Jetzt, ich meine, so ein Klassiker, Jan_Fishing_HH fragt auf Instagram eigentlich, wie bist du zum Angeln gekommen? Vielleicht auch mal ergänzend noch, wie lange angelst du eigentlich schon?
Also zum Angeln gekommen bin ich als kleiner Junge. Ich weiß nicht, ob ich 3 oder 4 war, weiß ich nicht. Vielleicht auch 5, keine Ahnung. Durch meinen Vater. Ich komme ja aus Minden und Minden liegt an der Weser. Und man muss dazu sagen, viele von den heutigen Teenagern oder Anfang 20-Jährigen wissen gar nicht, dass es mal eine sehr, sehr große Wettkampfszene im Angelsport gab in Deutschland.
Mhm.
Und zwar vom Stippangeln, also das Friedfischangeln.
Klar,
und,
also ich ja, Szene gut, intern aber, natürlich jetzt, aber.
Ja klar, und du bist ja auch noch eine andere Generation, du bist ja nicht mehr Anfang 20. Nee, aber tatsächlich, wenn man an der Weser groß geworden ist in den 80er Jahren, ich bin Jahrgang 1980, und wenn man dort groß gewachsen ist, dann hat man als erstes eine Kopfrute in der Hand gehabt oder beziehungsweise eine Stipprute. Ne? Und so war es auch bei mir. Ich habe meine allererste Angelrute, eine knallgrüne Fiberglasrute in 4 Metern, immer noch.
Die ja, steht bei mir in der Garage. Das sowas wirft man nicht. Ich habe sogar noch so eine alte Bambusstippe sogar auch noch. Sowas wirft man nicht weg.
Genau, sowas wirft man nicht weg. Und die habe ich immer noch teilweise dann zwischendurch so fürs Köderfischstippen oder so genommen, ne, wenn man mal irgendwie schnell was brauchte. Und ja, und das ging dann von dieser 4-Meter-Stippe irgendwann auf eine 6-Meter, von der 6-Meter dann auf eine 9,5. Wohlgemerkt, alles immer ohne Rolle, also nur an der Spitze, eine richtige Kopfrute, auf 9,5, irgendwann auf 11 Meter. Und so hat man dann angefangen, auch wirklich aktiv zu stippen in den Buhnenköpfen oder auf der Steinpackung. Mit teilweise 10, 12 Gramm und so weiter und so fort. Was erstaunlich ist, ist, dass viele heutige Raubfischangler, also große Namen auch wie Dietmar Isaias, Uli Bayer und so weiter und so fort, früher sehr aktiv im Stippbereich waren. Mhm. Also wirklich auch Wettkämpfe mitgeangelt haben und oft wahrscheinlich auch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Also auch da sieht man, dass dieses Kompetitive ja schon längst in den Leuten schlummert. Ne?
Das ist ja auch eine gute Grundlage. Also wenn man mit Stippfischen beginnt, als Angler so zu beginnen, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Schwieriger ist es gleich einzusteigen, den Angelschein zu machen und zu sagen, hey, und dann sieht man ja medial immer große Fische, dann ist der Druck groß, man müsste gleich eigentlich einen Meter Hecht fangen. Aber mit dem Stippen zu beginnen und Grundlagen zu verstehen, wenn man füttert und irgendwann sind die Fische nicht mehr da, weil sich ein Raubfisch hinzieht und solche Sachen, das ist ja interessant auch, ja.
Ja, und auch die Gewässerstruktur, also wie sich Strömung verhält und du merkst das halt, du kriegst bei den Verwirbelungen, also früher hat man das ja nicht verstanden als kleiner Junge, aber wenn man dann so 12, 13, 14 ist und man sieht, wie sich praktisch die Pose in der Strömung verhält und dann kommen diese Verwirbelungen und immer wieder hinter der Verwirbelung oder kurz davor kriegt man einen Hänger, dann weiß man einfach, da unten ist ein bisschen Struktur, da wird es ein bisschen flacher und so, solche Sachen. Und das kann man natürlich heute alles adaptieren. Das heißt, wenn ich mich irgendwo an einen Fluss stelle, der relativ langsam fließendes Wasser hat, dann kann ich eigentlich anhand der Strömungsverläufe sehen, welche Struktur der hat, auch wenn ich keine Buhnenköpfe habe. Das heißt, ich sehe, wo es flacher wird, selbst wenn es 2 oder 3 Meter Wassertiefe sind. Ne? Also das ist immer sehr, sehr wichtig. Also diese Grundlagen habe ich beim Stippen natürlich gelernt. Mit 13, das ist 1993 gewesen, kamen die ersten amerikanischen Gummiköder bei uns in die Läden. Das waren damals nur Twister in 3 Farben, rot-gelb, schwarz-gelb und grün-Perlmutt. Mit so komischen, billigen, brünierten Jighaken, auch leuchtend gelb oder leuchtend rot angepinselt.
Klar, die da muss man erstmal noch den Lack noch abmachen.
Ja. Genau, also ganz, ganz schlimm. Aber 13 war ich da und es gab bei uns schon einen Typen, der das irgendwie beherrscht hat. Also der hat nicht gejiggt, aber der hat sowas Ähnliches gemacht. Also der hat so gezupft am Grund, so lang gezupft und immer wieder Pausen gemacht, dass der Gummifisch oder beziehungsweise der Twister auf den Grund...
Wahnsinn, ja, 93. Man muss sich das ja vorstellen, das ist eine Angelart, die kam eigentlich komplett neu auf mit den Gummiködern und dann gab es so ein paar Koryphäen, die haben sich das irgendwie angeeignet. Ja,
ja, und der Typ war Italiener oder ist immer noch Italiener, der lebt auch noch, war natürlich auch dementsprechend ein Bekannter oder ein Freund von meinem Vater. Und mit dem bin ich dann ein paar Mal losgegangen und der hat mir das gezeigt, wie man das so macht. Und dann hatte ich meinen ersten Zanderbiss in dieser Stoppphase. Also gezupft, gezupft, gezupft. Stopp gemacht, bis er wieder auf den Grund angekommen ist. Und dann kommt ein knallharter Zanderbiss. Und was ihr nicht vergessen dürft, Leute, da gab es noch keine geflochtene Schnur. Gab es nicht. Es gab keine geflochtene Schnur.
Ja.
Die kam erst so, ich weiß gar nicht, Ende der 90er oder sowas kam die geflochtene
Schnur. Ja. Und dann war es qualitativ auch noch lange nicht vergleichbar mit den heutigen.
War natürlich bahnbrechend, die erste Fireline, aber natürlich mit den heutigen Standards überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Also wir haben viel gefischt. Ich habe jeden Tag geangelt, als ich 17, 18, 19 war. Also jeden Tag am Kanal oder an der Weser. Das Ding hat einen Monat gehalten, dann hast du das Ding abgeworfen, weil es einfach ausgefasert war. ja, aber ist klar. Ich meine, nach den heutigen Technologien ganz anders. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Ersten Zanderbiss mit 13 oder so gehabt. Danach habe ich die Stipprute nur noch sehr, sehr wenig angefasst. Also ich war so süchtig nach diesem Biss. Und dann hat man sich natürlich reingelesen. Dann kamen die Profi-Blinker-DVDs und so weiter und so fort. Und da war es vorbei. Also ich glaube, seit 1993 habe ich vielleicht auf Weißfisch noch 10-mal geangelt bis heute.
Eigentlich mach's doch demnächst einfach mal wieder.
Also die 10-mal habe ich wahrscheinlich 5-mal, locker 5-mal mit meinen Kindern gemacht.
Ja,
also,
verstehe.
Weil es ist immer noch geil, die Matchroute zu haben. Das habe ich früher sehr viel gemacht. Einfach so englisch geangelt. Matchroute, Pose, Budenkopf, nur Maden und eine Zwille.
Naja,
okay. Maden geschossen, immer den Buhnenkopf so 10, 15 Mal abgeangelt, Döbel gefangen, eine Barbe gefangen oder so, irgendwie sowas. 2, 3 Rotaugen, weiter, nächster Buhnenkopf.
Also super. Vielleicht das nächste Video mal auf deinem Kanal, einfach mal die Challenge, mal ein bisschen das Know-how, es wird garantiert viele auch geben, Raubfischangler sind natürlich wahrscheinlich die meisten deiner Zuschauer, vielleicht wäre so eine Folge ja wirklich mal interessant, nur ich sag mal zusammenfassend, egal ob du jetzt seit 2 oder im 3. Lebensjahr, übrigens ich auch, seitdem ich stehen kann, kann ich mich nur ans Angeln dran erinnern, auch mit meinem Papa zusammen, damals noch auf Karpfen und richtig Kartoffeln eingefroren und so weiter und so fort. Du hast natürlich ein wahnsinniges Know-how angesammelt, eine lange Karriere dahin gelegt und das mündet jetzt auch so ein bisschen, kann man sagen, in der Produktentwicklung, denn ein großer Hype und das sind auch sehr, sehr viele Nachfragen. Leute, ich habe gesagt, jede Frage, die ich nehme, die kriegt auch was, aber der Zander-Tees, das wurde sehr häufig gefragt, wie bist du dazu gekommen, ist es jetzt dein Lieblingsköder, wie köderst du den an und so weiter und so fort, aber der Westin Zander-Tees, das ist ja so aus deiner Feder gerade ein ganz neuer Köder. Erzähl uns mal was zu dem Gedanken dieses Köders.
Ja, grundsätzlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, was meine YouTube-Videos angeht, bin ich immer daran interessiert, was zu machen, was andere nicht gemacht haben oder machen. Also immer noch irgendwie so ein Klecks obendrauf. Und das ist genau das, was der Zander-Tees eigentlich ist. Ich habe mir lange, lange Gedanken gemacht schon. Also es war tatsächlich der erste Produktvorschlag, seitdem ich bei Westin bin, den ich dort vorgebracht habe, einen Köder zu machen, der aussieht wie ein Zander. Da haben die alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, auf gar keinen Fall, angelt keine Sau.
Ja.
Sage ich, ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie man ihn macht. Aha. Und in welchen Größen man ihn macht und in welchen Farben man ihn macht. Und natürlich, wie man das Ganze propagiert. Also das heißt, heutzutage, machen wir uns nichts vor, ist auch ganz, ganz viel davon abhängig, welches Marketing dahinter steckt.
Klar.
Das Produkt ist ja ein gutes Produkt. Das heißt, ich brauche keine Angst haben davor, dass ich irgendwas propagiere, was nachher nicht fängt oder blödsinnig ist oder von der Qualität nicht dementsprechend. Also Qualitätsstandard ist hoch, Gummimischung ist super, genauso wie beim Chattis. Also hält auch wirklich viele Fische aus, muss man sagen. Die Lackierung, die der Fisch hat, ist auch sehr hochwertig. Also die rubbelt sich auch nicht ab. Aber tatsächlich dahinter steckte, dass ich gesagt habe, wir angeln alle irgendwo auf Zander. In komplett Europa. Und in komplett Europa gibt es Zander.
Ja.
Das heißt aber auch, dass wenn wir teilweise früher, und das haben wir als Jungs gemacht, ich weiß, der Zander ist ein Edelfisch, aber wenn wir teilweise mit 13, 14 Köderfische gesenkt haben im Kanal, waren immer Zander dabei.
Mhm.
Weil der Zanderbestand war wirklich sehr, sehr
gut. Das waren natürlich andere Zeiten noch damals, muss man sagen.
Gar kein Vergleich. Ja. Und manchmal waren halt nur Zander dabei. Da haben wir nichts anderes bekommen, außer Zander und Kaulbarsche. Kaulbarsche übrigens auch ein sehr, sehr guter Köderfisch. Aber dann haben wir teilweise auch Zander genommen als Köderfisch.
Ja.
Klar, mit 13, 14 kräht kein Hahn nach. Heute würde ich es vielleicht nicht mehr machen.
Ja.
Ne? Also einen Zander als Köderfisch zu nehmen, würde ich nicht auf die Idee kommen. Trotzdem hat das Ding extrem gut gefangen. Und nicht nur Zander, sondern auch Barsche. Wir haben teilweise Hechte da drauf gefangen. Und natürlich hat man sich damals keine Gedanken darüber gemacht. Man hat einfach das genommen, was man kriegen konnte in der Senke. Und jetzt das Ganze weitergesponnen, über die letzten Jahre immer mal wieder, auch mit vielen Leuten gesprochen. Es gibt einen Typen aus Hamburg, Benny Gedeke heißt er, mit dem habe ich mich auch mal ein bisschen länger darüber unterhalten. Unser Teamangler Dustin Misiak zum Beispiel, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Ich bin davon überzeugt, dass die dicken Zander, die in den großen Flüssen reihenweise kleine Zander fressen.
Das denke ich auch.
Und das auch teilweise wirklich bis zu 20, 25, 30 Zentimeter Größe. Also ein 95er Zander hat kein Problem damit, einen 30er Zander wegzuhauen.
Der Kannibalismus unter den Barschen und Hechten ist sowieso immer gegeben. Warum soll er nicht unter Zandern gegeben sein?
Genau.
Die sind ja unter Artgenossen. Zumindest finden die sich an gleichen Strukturen ein. Also werden sie die auch als Beute benutzen. Ja.
Genau. Und das Gleiche ist mit dem Barsch. Der Barsch frisst den Zander auch liebend gern, weil er natürlich sehr gut ins Maul passt.
Ja.
Also hat eine relativ schlanke Silhouette. Auch das war ganz kurios, in den Testphasen mit dem 8,5 cm Zander-Tees in der Farbe Wolga-Zander, mit dem ersten Wurf direkt einen richtig dicken Barsch gefangen. Habe ich gesagt, gut, kann Zufall sein. Wir haben dann weiter geangelt natürlich. Da an der Stelle ging dann nichts mehr. Wir sind aber später nochmal hingefahren und haben andere Sachen probiert. Ich habe wieder den Zander-Tees drauf gemacht und wieder sofort einen dicken Barsch gefangen. Das heißt, es ist nicht nur unbedingt die Form, aber es ist natürlich auch die Farbgebung, die teilweise interessant ist. Und die Farbe Wolga-Zander zum Beispiel ist natürlich für klares Wasser wenn die Sichträuber wie zum Beispiel Barsch oder Hecht den Köder gut ausmachen können, die sehen, dass das ein Zander ist, hundertprozentig.
Ja,
also da bin ich sehr, sehr stark von überzeugt. Und das war eben auch das, was ich haben wollte. Also ich wollte definitiv zwei sehr natürliche Farben haben. Das haben wir mit Zander und Wolga-Zander. Aber na klar, Fire Perch, also dieses Gestreifte, wenn das dann auch sehr, sehr UV-aktiv ist in trüberen Gewässern oder an dunkleren Tagen. Aber teilweise auch, und da widerlege ich gerne die Farbtheorie von vielen, vielen Leuten, teilweise auch in glasklarem Wasser fangen nur die ganz stark UV-aktiven Farben.
Ich kenne das auch, ja.
Deswegen, ich höre mir immer alles an und ich berücksichtige auch immer alle Meinungen anderer. Und auch die Farbtheorie ist für mich eine Theorie gewesen, die ich sehr lange, ich will nicht sagen verfolgt habe, aber wo ich sehr lange drüber nachgedacht habe und immer wieder versucht habe zu gucken, ob das wirklich so ist. Für mich, in meiner Situation, kann ich sagen, ist es nicht so.
Ja,
ich fange auf
kann ich unterschreiben.
Kackbraune,
ja.
Nicht UV-aktive Köder in kackbraunem Wasser gute Fische. Und ich fange auch in glasklarem Wasser mit Sonnenschein auf die grellsten Köder sehr gute Fische. Also ich glaube, wir machen uns manchmal viel zu viele Gedanken, was wir denken, was der Fisch denken könnte. Wir müssen einfach ausprobieren.
Das denke ich
auch. Das ist das Wichtigste, das ist der Schlüssel. Und natürlich glaube ich, dass an vielen, vielen Tagen im Jahr die natürlichsten Farben am besten fangen und teilweise auch die besseren Fische, aber an manchen Tagen halt nicht. Und das müssen wir ausprobieren. Wenn der natürliche Köder nicht läuft, dann heißt das nicht, dass der überhaupt nicht läuft. Das heißt nur, dass der vielleicht an dem Tag nicht läuft. Und das haben wir gehabt von heute auf morgen. Heute Hardbait, morgen kein Biss. Auf Hardbait nur Gummi.
Ja.
Und umgekehrt. Heute nur UV-aktiv, morgen nur natürlich. Das ist das, was sie auch spannend macht. Ja? Und mit dem Zander-Tees wollte ich einfach genau diese Silhouette eines Zanders haben. In klein, in mittelgroß und in groß. Und ein weiterer Teamangler von uns, der Peter Hampe, hat gigantisch gute Zander gefangen auf den großen 17 cm Zander. Mhm. Im Freiwasser,
17 auf 17 cm.
17 cm Zander im Freiwasser geleiert. Über 30
Freiwasser
Meter,
geleiert.
Über 30 Meter Tiefe, genau.
Oh.
Also das, was die anderen Leute pelagisch machen, praktisch
ja.
Auf dem Bildschirm zu gucken, wenn das macht der Peter mit Werfen. Ja? Also der wirft und lässt den Köder auf eine gewisse Tiefe absinken und kurbelt den in der Tiefe durch, weil du einfach viel, viel mehr Fische ansprichst.
Klar.
Und du bist nicht mit dem Echolot über dem Fisch. Das heißt, es klickt auch nicht die ganze Zeit auf den Fisch. Du hast auch nicht diese Motorengeräusche vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Und der hat gigantische Zander gefangen damit. Also richtig, richtig geil. Und da sieht man auch, dass die Zander darauf reagieren, gerade wenn es Artgenossen sind.
Na, dann schaut auf jeden Fall mal rein, weil in der Podcast-Beschreibung werde ich euch den Zander-Tees vom Enrico natürlich mal mit verlinken. Es gab ja, glaube ich, auch noch ein Produkt, wo du federführend auf jeden Fall mit warst. Das ist ja die W6-Routenserie. Ich hoffe, ich sage jetzt gerade nichts Falsches.
Nee, ist genau richtig, die Power-Tees.
Ja, genau, Power-Tees. Da warst du jetzt auch schon federführend. Das heißt, Produktentwicklung zeichnet sich so ein bisschen ab. Ist ja auch klar, wenn man so viel Know-how hat, auch Wettkampf und so weiter, dass man sowas alles einfließen lässt. Wird es denn da zukünftig noch weitere Produkte geben oder war es das jetzt erstmal so an?
Ja, also Ideen gibt es genug.
Ja.
Das,
gut, das dauert natürlich auch immer. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht.
Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Also wir werden wahrscheinlich auch nicht die Letzten sein, die jetzt einen Zander rausgebracht haben. Also es werden wahrscheinlich auch andere jetzt kommen, aber das Ding ist, dass von der Grundidee bis zur Umsetzung, bis zum Release des Köders mindestens 1,5 Jahre vergehen. Also das wissen auch viele Leute nicht. Die Leute denken immer, ah, man hat irgendwas. Nein, man muss eine Form bauen, eine Werkzeugform, dann muss man eine Produktionsform bauen und so weiter. Dann kommen die ersten Muster, dann probiert man das aus. Dann ist die Schwimmaktion doch nicht so gut, da muss man eine neue Form bauen und dann kommt die Lackierung und die Farben sind nicht so gut und das und dies und jenes. Also
langer Weg.
Mindestens 1,5 Jahre von der Idee bis zur Umsetzung.
Das ist ein langer Weg auf jeden Fall. Um jetzt nochmal den Bogen zu den Wettkämpfen zu bekommen, das ist ja, haben wir jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, ist ja ein starkes Thema. Du sagst auch, dass natürlich ein Teil deiner Bekanntheit ist über die Wettkämpfe dann nachher gekommen. 2018 Weltmeister im Raubfischangeln. Hier fragt zum Beispiel auch von Instagram der lauren.fr. Wie bereitest du dich denn eigentlich auf Wettkämpfe vor?
Ah, so viel Zeit habt ihr nicht. Nein, Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich versuche eine Woche vorher an dem Gewässer zu sein, wo die Wettkämpfe stattfinden. Und dann probiere ich natürlich meine Spots aus, die ich kenne, nur um zu gucken, ob dort Fisch ist. Meistens haue ich nach einem Fisch ab. Kann man sich aber auch verzetteln, weil vielleicht sind die Tage danach nicht mehr so gut. Also das ist auch immer so ein bisschen tricky. Aber ich suche mir Strukturen raus, die ich für interessant erachte, und Wassertiefen, die ich für interessant erachte. Das heißt, Futterfisch ist ein sehr, sehr großer Schlüssel. Immer wieder. Also immer wieder auch für Erfolg und Misserfolg entscheidend.
Hast du da mal so einen kleinen Tipp am Rande? Weil der geneigte Zuhörer, der wird jetzt sagen, oh Mensch, da ja, ist so viel Know-how drin. Ja, was heißt jetzt Futterfisch?
Also zum Beispiel, man fährt mit dem Echolot irgendwo lang. Gehen wir jetzt mal vom Bootsangeln aus. Man fährt mit dem Echolot irgendwo drüber und guckt, ah, okay, man sieht auf, man hat eine Kante von 2 auf 8 Meter, sage ich jetzt mal so. Und man sieht, der meiste Fisch, Futterfisch, also die Echolotsignale von Futterfischen und Einzelfischen sind andere. Ja? Mhm. Also man hat so wolkenähnliche Strukturen bei Futterfischen und so sichelähnliche Strukturen hat wahrscheinlich schon mal jeder gesehen auf irgendwelchen Screenshots oder Fotos oder so. Sichelähnliche Strukturen in Einzelfischen wie zum Beispiel Zander, Barsch oder Hecht. Und wenn man diese Wolken gefunden hat, dann gucke ich natürlich ganz stark darauf, in welcher Tiefe sind diese Wolken ungefähr. Und sagen wir mal, die stehen meistens zwischen 3 und 5 Metern an dem Tag. Dann versuche ich natürlich auch meinen Köder in diesen Tiefen zu platzieren bzw. zu präsentieren. Und wenn das aber ein Einzelschwarm ist und ich merke relativ schnell, dass die meisten nächsten Schwärme, die ich finde, zwischen 7 und 9 sind, dann wird es in den meisten Fällen so sein, dass dann auch der Futterfisch bzw. der Raubfisch sich um diese großen Futterfischschwärme auf 7 bis 9 einstellt. Und so fängt das Ganze an. Natürlich geht das viel, viel weiter.
Das ist jetzt mal ein grober Rahmen. Natürlich. Kann man nicht alles genau abbilden, jetzt genau. Was du da alles in Vorbereitung hast.
Und da versuche ich dann drumherum meine Köder zu präsentieren. Teilweise ist es so, dass Hechte auch mitten in den Futterfischschwärmen zu fangen sind. Bei Barschen ist es manchmal so oder oft so, dass die Barsche weit außerhalb der Futterfischschwärme stehen, also gerade die dicken. Das ist auch immer so eine Sache, du siehst den Futterfisch und dann hast du erstmal 2, 3 Meter nichts und nach diesen 2, 3 Metern nichts, da ist dann oft mal ein richtig, richtig dicker Barsch zu kriegen.
Die folgen dem dann und dann picken sie sich ab und zu mal einen Snack raus und dann verschwinden sie wieder aus dem Gewirr. Ja.
Genau.
Wie würdest du das bei Zander, gibt es da so ein ähnliches Muster? Jetzt hast du gesagt, die Hechte stehen manchmal drinnen im Futterfisch, die Barsche folgen, kann man, also als Faustformeln ist jetzt nicht verallgemeinert, aber die Barsche folgen dem Futterfisch ein paar Meter weg. Ja. Gibt es da beim Zander irgendeine Regel?
Beim Zander ist es eigentlich so, dass der Zander teilweise natürlich auch den Futterfischschwärmen folgt, sich aber oftmals dort einstellt, wo sich der Futterfisch hinstellt. Also die ist jetzt nicht so unbedingt, dass ich das beobachten konnte, dass der Zander den Futterfischschwärmen sehr stark folgt, sondern eher sich in die Strukturen stellt, wo der Futterfisch sich ansiedelt und auch mal länger verweilt.
Also, eher der Sammler, also der Zander ist eher ein Sammler, der wartet an seinen Stellen, wo er eh ist, wo er weiß, da ist Fisch und pickt sich dann was raus und der Hecht schwimmt hinterher, der Barsch.
Genau, und das ist halt auch interessant, kommt zu den Fresszeiten immer wieder auf die Strukturen, wo der Futterfisch ist. Das heißt, es kann sein, dass den ganzen Tag dort, wo der Futterfisch ist, kein einziger Zander ist.
Ja.
Und dann macht's Klick.
Dann ist die Zeit dran. Die
Beißzeit geht los und die Zander kommen entweder vom Tiefen hoch, je nachdem, wo der Futterfisch steht, oder ziehen die Kanten lang, die halt genau in der Tiefe dann auch Futterfisch haben. Das ist schon interessant. Also dann geht er tatsächlich aktiv auf die Suche.
Ja, das ist die Elbe, also ich komme ja aus dem Dreieck Havelland ursprünglich, da mündet die Havel in die Elbe, das heißt, ich habe beide Gewässer zum Befischen und die Elbe hat ja ähnliche Situationen. Da gibt es einfach Taktiken, wo du sagst, nee, ich bleibe jetzt einfach mal 2 Stunden hier an der Buhne, ich weiß, da gibt es Zander, ich befische die und irgendwann ist einfach mal der Zander dann da und dann macht es Klick und so. Es ist dann ähnlich auch in den Wettkämpfen bei dir. Ja, was ist jetzt gerade der aktuelle Wettkampf? Wo hast du gerade mitgemacht?
Och, ich habe eigentlich mal wieder alles mitgemacht dieses Jahr. was noch offen ist, ist die Profiliga vom Fisch- und Fangmagazin. Da sind jetzt, glaube ich, die erste Folge der Rückrunde ist jetzt ausgestrahlt worden. Auch ein sehr starkes Teilnehmerfeld mit Dietmar Isaias, Veit Wilde, Herbert Ziereis und Uli Bayer.
Wow, ja.
es wird richtig spannend, kann ich euch sagen. Leute, die meisten denken sich ihren Teil, aber es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt, oder wie sagt man so schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick rein zu werfen.
Profiliga, ich werde euch auch mal den Link dazu dann in die Podcast-Beschreibung einfach mal reinpacken. Schaut auf jeden Fall rein. Das klingt nach einem extrem starken Feld. Da folgt auch gleich eine Frage von dem Keno-ACK. Ich hoffe, ich spreche es jetzt hier gerade richtig aus. Er sagt eigentlich, was ist denn so, Enrico, dein Lieblingsfisch? Und hast du eigentlich irgendwie vielleicht einen PB, den du mal so rausschmettern möchtest? Du bist hier, glaube ich, nicht so ein PB-Prahler, will ich jetzt mal so sagen. Aber es interessiert viele. Es haben viele gefragt nach PBs. Ich meide die Frage hier eigentlich ganz gerne. Aber was ist so dein Lieblingsfisch? Sag mal.
Ich kann es nicht sagen. Also wirklich, jetzt aktuell ist es wieder der Zander. Das liegt aber daran, dass ich jetzt große Zander fangen kann. Also wir kommen jetzt in die Jahreszeit, wo die Nachttemperaturen unter 10 Grad konstant sind. Und das ist eigentlich immer die Zeit, wo ich wieder vermehrt auf Zander fische, gerade bei uns in den Gewässern. Viele denken, ich fische ja nur in Holland, aber es stimmt überhaupt gar nicht. Ich fische sehr, sehr viel bei uns zu Hause an der Weser oder am Mittlandkanal. Wer meine YouTube-Videos kennt, der weiß auch, dass ich eine Reihe Kanal Total heißt, die habe. Und da kommt jetzt auch nächste Woche der dritte Teil, Kanal Total 3. Und da fischen wir mit dem Wobbler auf der Steinpackung nachts. Ah. Das wollten sehr viele sehen auch. Und das wäre auch wirklich eine Folge gewesen oder ein Teil gewesen, den ich auf jeden Fall gemacht hätte. Also von daher haben wir den jetzt ein bisschen vorgezogen. Aber im Moment ist es der Zander. Ich werde am Wochenende 2 Tage in Holland fischen können. Da werde ich aber vermehrt auf dicke Barsche und auf Hechte gehen. Also wir werden es aufteilen auf Großbarsch und Hechtangelei.
Oh, verstehe. Okay.
Dicke Barsche sind geil. Dicke Barsche sind einfach geil. Und in den holländischen Gewässern muss man schon sagen, ist der Bestand an Großbarsch eine ganz andere Welt.
Ja. Nee, das macht Spaß, das bekannte Kirschenpflücken, große Barsche. Es ist ja auch ein extrem gehypter Fisch, muss man dazu sagen. Das ist ja die letzten Jahre, das, was früher alle den Zander haben wollten, ist ja heute vermehrt der Barsch. Ja. Ich muss dazu sagen, ich mag immer noch sehr stark den Hecht. Ich mag das auch immer noch.
Ich auch.
Gerade bei uns in der Havel, wenn da etwas Strömung ist, da sind selbst, jetzt will ich nicht sagen kleinere Fische, weil Mitte 70er oder 80er Hecht ist ja jetzt nicht klein, aber es gibt ja deutlich größere Fische noch, und selbst wenn die sich in der Strömung einstellen im Drill, ist das extrem brutal, ja. Also die liefern einen Drill ab, das ist unglaublich, das macht wirklich, wirklich Spaß. Ich fand hier übrigens eine Frage sehr, sehr interessant von Fishing-T-Oni, auch auf Instagram, die habe ich einfach mal mit reingenommen. Was, Enrico, war das Unangenehmste, was dir beim Angeln je passiert ist?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute, weil es mal was ganz anderes ist, wo man wirklich lange nachdenken müsste, glaube ich. Das Unangenehmste beim Angeln.
Er schaut so nach oben. Ich sehe, da ist eine Story, die sich abspult in seinem Kopf.
Ja, ich meine,
kann man sie erzählen, ist jetzt die Abwägungssache oder nicht?
Also im Turnier darf man ja nicht ans Ufer fahren.
Mhm. Das ist, während des ganzen Turniers darf man nicht das Ufer betreten?
Nein, man darf nicht das Ufer
betreten. Was hat das für einen Hintergrund, nur mal kurzer Ausschweifer?
Naja, du könntest ja am Ufer dir irgendwas, also du darfst einfach das Boot nicht verlassen.
Ah ja, okay.
Das geht halt nicht, ne? Und am Ufer könnte auch, also Ufer ist ja auch immer so ein Stichwort, da kann man was befestigen, was verstecken, da kann man ja auch einen Tag vorher irgendwie vielleicht Naturköder verstecken, also Köderfische oder so, weil morgens werden die Boote gecheckt, ne?
Aha, okay.
Naja, also ich mache sowas nicht, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die schon mal den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet haben, zu bescheißen, ne? Soll ja immer mal wieder vorkommen.
Ist ja ein Wettkampf, ja.
Ja, wenn man nicht ans Ufer fahren darf, ne? Und so ein Boot hat ja kein Klo, ne? Das
muss man zu unangenehmen Situationen führen.
Ja, tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn es dann wirklich brenzlig wird. Ja, und wenn auch Turnierteilnehmer dann um einen rum sind, du bist ja, auf dem Präsentierteller, fast auf dem schwimmenden Präsentierteller. Ne?
Verstehe, worauf die Geschichte hinauszieht.
Ja, ja. Und das sind so Situationen, die hätte ich gerne anders, aber man kann sich das manchmal nicht aussuchen. Und dann sagt der Körper jetzt und dann...
Klar, dann muss man los.
Genau, dann muss man.
Enrico, eine Frage, die ich mir so zum Schluss jetzt nochmal für mich aufgeschrieben habe. Wie siehst du denn selber die Zukunft des Angelns und wie stehst du zum Thema Entnahme, Fensterbestände, etc.? Das war für mich jetzt nochmal eine Frage ganz persönlich an dich.
Ja, finde ich, ist auch eine gute Frage. Tja, das ist aber auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Also grundsätzlich, ich mag das Catch and Release natürlich, bin aber kein reiner Verfechter des Catch and Release.
Gibt es da sowas wie ein Entnahmefenster, wo du sagst, das ist sinnvoll? Naja. Isst du denn eigentlich selber Fisch?
Ja. Ja. Ja, ja. Sinnvoll ist es immer nur dann, wenn es nötig ist. Mhm. Finde ich. Also ich glaube nicht, dass es eine Faustformel gibt, wo man sagt, es ist sinnvoll, die Fische zwischen 50 und 70 zu entnehmen, darunter, darüber nicht. Das kommt immer darauf an, wie ist der Fischbestand überhaupt beschaffen. Mhm. Das heißt, wenn wir uns Gewässer anschauen, wo der Fischbestand, ich sag mal, zu 90% zwischen 50 und 70 ist, dann macht das wohl Sinn. Ja? Wenn man sich aber Gewässer anschaut, wo der Schnitt um einiges höher ist,
ja.
Ja, weil es nicht so viele Fische gibt, weil aus welchen Gründen auch immer. Es gibt zum Beispiel Gewässer, wo die Zanderschnitte entweder sehr klein sind, also die Masse der Zander ist sehr klein, so 35, 40, 45, sowas.
Die berühmte Fritte, ja.
Ja, die berühmte Fritte, genau, die man an jeder Ecke fangen kann. Es gibt aber auch Gewässer, wo es sehr wenig Zander gibt, aber dafür sehr große Zander.
Mhm. Also kein pauschales Entnahmefenster, nee, du sagst, ja, also wie es immer als Angler ist.
Es macht Sinn an unseren Flüssen, wo wir einen großen Zanderbestand haben.
Ja.
Ja, oder an Seen, wo wir einen guten Zanderbestand haben mit auch mittelgroßen Fischen. Mhm. Also wo, sage ich mal, der Schnitt auch zwischen in diesen 50 bis 70 ist. Das ist bei unserem Mittellandkanal nicht so. Gehst du los, kannst 10 Zander fangen, aber die sind alle zwischen 35 und 45.
Verstehe.
Das heißt, wenn da dann die Fische entnommen werden, die zwischen 50 und 70 sind, hast du eigentlich in den Folgejahren keine Fische zwischen 50 und 70, also oder beziehungsweise relativ wenig. Das ist dann immer so eine Sache. Wobei ja die meisten Fische, die mitgenommen werden, zwischen 50 und 70 sind, weil das nun mal in den meisten Gewässern auch der höchste Bestand ist.
Mhm.
So, das ist, also die Frage ist gut, aber sie ist tricky zu beantworten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Gewässer habe, wo der Zanderschnitt extrem gut ist zwischen 60 und 70, ja, oder zwischen 60 und 80, sage ich mal so, also von der Größe her sehr gut, aber der Bestand einfach nicht ausreichend vorhanden ist, als dass kleine Fische nachkommen könnten, dann finde ich, macht es auch keinen Sinn, dort 50 bis 70 Entnahmefenster zu haben, weil es die Fische sowieso selten gibt. Also da sollte man darüber nachdenken, eventuell sowas wie eine Fangbegrenzung pro Jahr zu machen, dass man im Fangbuch vielleicht sagt, du darfst fünf maßige Zander im Jahr entnehmen und nicht mehr. Ja? Also dass man sowas zum Beispiel macht. Gut, dann kommt man auch wieder auf der anderen Seite, kommt dann wieder die Frage, wer kontrolliert das?
Ja,
aber
ja.
Es ist bei dem Entnahmefenster genau das Gleiche. Wer kontrolliert das? Das kann man ja auch nicht kontrollieren. Also kann man, aber nicht in dem Maße, wie es Angler gäbe. Deswegen, man muss es immer ein bisschen am Fischbestand festmachen, finde ich. Es macht Sinn, wenn man sagt, okay, wir beschränken uns auf die Heimatgewässer, wo Zander vorkommen und auch in normalen Stückzahlen oder in ordentlichen Stückzahlen, da macht 50 bis 70 Sinn.
Na, die Frage zielte eigentlich darauf ab, weil du hältst die Fahne natürlich ja immer hoch, wenn man dich medial verfolgt, dass du sagst, hey, sinnvoll angeln, schauen, dass man auch zurücksetzt, aber natürlich auch nicht nur, man muss als Angler auch immer, ja, man muss einen Blick dafür haben, wie so ein Gewässer tickt, wie du sagst, man kann es eigentlich nicht pauschalisieren, man muss mal gucken, was ist in dem Gewässer eigentlich an Bestand los, deswegen war es jetzt für mich mal interessant von dir zu hören.
Ja, diejenigen, die meine YouTube-Videos kennen, die wissen ja auch, dass ich sehr, sehr versuche, sehr, sehr vernünftig mit dem Fisch umzugehen. Das heißt, sehr respektvoll mit dem Fisch, mit dem Lebewesen Fisch umzugehen. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich, wenn ich den Fisch
ja nicht verwerte, nicht esse, dann muss ich ihm auch nicht zusätzlich Schaden zufügen. Also das sehe ich dann immer so. Ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass wir, wenn wir Fische fangen, dem Fisch einem gewissen Stresslevel aussetzen. Das weiß ich und das muss jeder Angler wissen. Das müssen wir wissen. Weil die Leute, die ignorant und dumm und stumpfsinnig sind, die sagen, ach, ist doch scheißegal, das macht dem Fisch doch nichts, das bisschen hier und schmeißen ihn dann kopfüber mit 3 Saltos wieder zurück ins Wasser, macht für mich irgendwie keinen Sinn. Mhm. Ja, weil dann an der Stelle, und das ist das, wo wir auch wieder, wo ich sage, wo wir als Vorbildfunktion agieren müssen, aber an der Stelle, wo sowas passiert und auch medial verbreitet wird, sind wir angreifbar.
Ja.
Und wir sind in Deutschland,
haben wir eh schon eine schlechte Position.
In keiner guten Position, insofern, dass wir uns wehren könnten. Weil es gibt keinen Zusammenhalt in Deutschland. Mhm. Das ist ganz, ganz häufig so, dass zwar immer sich alle auf die Fahne schreiben, wir müssen zusammenhalten und wir sind eins und wir sind dies und wir sind das. Ja,
gibt's aber
das
nicht.
Ist immer nur in kleinen Gruppierungen. Mhm. Es gibt kein, also du siehst es auch mit den 2 Verbänden und so weiter und so fort. Ja, diese Vereinsmeierei, das, also wenn ich mir das schon angucke, alleine Schonzeiten. Ja, er hat ja jedes Dorf seine eigene Schonzeit und seine eigenen Mindestmaße teilweise, ja. Das ist so, ich stehe auf der nordrhein-westfälischen Seite des Kanals und auf der anderen Seite ist Niedersachsen.
Das
und
haben
der
wir
darf angeln am 1.
Mit
Mai.
Sachsen-Anhalt und Brandenburg,
ja. So ein Bullshit. Ja, das ist der größte Quatsch der Welt. Aber solange sowas passiert und sowas vorherrscht, haben wir keine Einigkeit. Und dann können wir auch nicht geschlossen irgendwo stehen, weil dann sagt wieder der eine, wir gehen links und der andere sagt, ja, aber nach Gesetz gehen wir aber rechts. Und dann sagt der eine, ja, wir müssen einen Mittelweg finden und dann werden wir uns nie einig. Also ich würde es so sehr begrüßen, dass sich die Verantwortlichen in diesem Land mal an einen Tisch setzen und ein gemeinschaftliches Gesetz verabschieden würden, das für die komplette Bundesrepublik gelten würde.
Das wäre vernünftig.
Das wäre das einzig Sinnvollste.
Für uns Angler auch.
Für den
Fisch, für die Bestände, alles.
Genau. Ja. So, und dann, natürlich hast du immer Leute, die sich beschweren werden, aber in Holland funktioniert es doch auch. Du hast in Holland eine Vereinigung, ja, also Sportfischerei Niederlande. Du hast ein Gesetz, was für alle gilt. Warum müssen wir hier diese Vereinsmeierei mit Zusatz und der darf angeln, der darf nicht angeln. Da ist 42 Maß, da ist 45 Maß, da ist 40 Maß, da ist, was weiß ich, 50 Maß. Da darf man nicht nachts angeln, da darf man nur dann angeln.
Da gibt es im Winter 2 bis 2 Zentimeter Köder, die benutzt werden dürfen.
Was für ein Bullshit. Also mit Sicherheit macht es Sinn, an manchen Stellen Reglements zu haben. Ja? Also tatsächlich, dass man sagt, wie zum Beispiel, was du gerade ansprachst, ist der Stralsunder Hafen, denke ich, mit den 2 Zentimeter Abstand vom Haken, von der Hakenspitze bis zum Anknotepunkt. Oder das macht mit Sicherheit Sinn, weil sonst fangen die Leute nachher an zu reißen und machen irgendeinen Scheiß. So. Also es gibt natürlich immer die schwarzen Schafe, die sich daneben benehmen. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass wir uns den Arsch in der Hose tatsächlich mal haben sollten, uns hinzusetzen und Dinge anzustoßen, die wir lange nicht gemacht haben. Und wir haben es einfach verpennt, hier eine Einigkeit reinzubringen tatsächlich. Das hätte schon längst passieren können, aber das ist auch oftmals den Vorständen geschuldet. Das soll jetzt gar nicht diskriminierend klingen, aber
es ist dringend notwendig, dass sowas vorangetrieben wird.
Viel zu konservatives Denken, schon seit 35 Jahren im Vorstand und immer noch die gleiche stumpfsinnige Meinung über viele, viele Dinge, anstatt sich mal eines Besseren belehren zu lassen, anstatt sich mal an den Tisch zu setzen, auch mit den Jugendlichen. Jugendliche ist wieder ein Stichwort. Es fehlt uns extrem viel in der Jugendarbeit, also die Jugendgruppen bei uns, da sind vielleicht noch 3, 4, 7 Leute drin. Also auch da werden die nachkommenden Generationen überhaupt nicht vernünftig betreut. Aber ist auch klar, ich meine, welche Jugendlichen wollen sich tatsächlich mit einem 68-jährigen Jugendwart ans Wasser setzen. Die wollen lieber so Typen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie wir.
Ja.
Weißt du? Die wollen so Typen wie uns. Das ist aber schwierig, solange es einen solchen Vorstand dort gibt, der diese alten Regeln durchboxen will, auf Teufel komm raus, weil ich werde mich nicht dahinstellen und jeden Fisch, den wir fangen, beim Jugendangeln totschlagen. Mhm. Das werde ich nicht. Und dann gibt es wieder Ärger und so weiter und so fort. Also ist ein großes Thema, aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich bin schon wieder dreimal links und zweimal rechts abgebogen, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wie ich das Angeln sehe, das ist ganz stark abhängig davon, ob wir es schaffen, tatsächlich in Deutschland so eine Einigkeit herzustellen. Wenn wir es schaffen sollten, in den nächsten 10 bis 15 Jahren sowas auf die Beine zu stellen, dass wir ein einheitliches Gesetz haben, dass wir einheitliche Schonzeiten haben, dass wir Bestimmungen, Regeln und so weiter und so fort einheitlich schaffen können, dann stehen wir auch einheitlich vor anderen da. Dann kann uns auch keiner ans Bein pissen, auf Deutsch gesagt, weil wir dann auch in der Position sind, dass wir viele sind und dass wir alle das Gleiche zu den gleichen Konditionen, den gleichen Bestimmungen, den gleichen Gesetzen vertreten. Und das ist das, was wichtig ist. Und klar, Angeln ist ja heutzutage mehr medial vertreten als irgendwie am Gewässer. Ja?
Ja,
also die meisten Leute verbinden Angeln heute mit Angelfilmen, was auch cool ist, weil ich gucke mir, also das meiste, was ich mir angucke, sind tatsächlich auch YouTube-Videos,
ja,
wenn es irgendwie ums Angeln geht, aber dann auch viel in anderen Ländern, Amerika oder Südeuropa, Schwarzbarschangeln, Japan und so weiter und so fort, weil das nochmal ganz andere Standards sind und weil man aber auch immer wieder lernen kann. Ich lerne immer dazu. Es gibt es nicht, dass ich sagen würde, ich kann das und ich mache das seit 20 Jahren so, so ist das und
ja,
so bleibt das auch. Nein, es ist auf jeden Fall spannend, immer wieder dazu zu lernen.
Also es ist, ich glaube, wir können jetzt hier noch eine Stunde weiterreden. Das würden wir auch auf jeden Fall voll bekommen, ja, von der Zeit. Der Anspruch
war ja, mir, ich laber immer viel zu viel.
Nee, das ist ja das Gute am Podcast-Format. Man kann es ja jetzt bequem irgendwo hören, auch mal pausieren, im Auto weiterhören, in der Wartezeit. Man kann sich das ja mal ein bisschen aufteilen. Von daher ist es ja wunderbar für mich, jetzt auch mal mit jemandem dann zu reden, und da flutschen die Antworten hier nur so raus.
Ja.
Und das ist natürlich auch so, du bist ja auch auf Messen unterwegs, gerade genau, wenn man mit dir mal persönlich sprechen will. Ich meine, da ist natürlich die Zeit immer etwas begrenzt, die du pro Besucher hast. Viele wollen mit dir reden, aber du bist ein ganz normaler Mensch, den man anfassen kann, mit dem man reden kann.
Er kommt drauf an, wo, aber ja.
Genau. Aber du bist jetzt zum Beispiel auch auf der Angelwelt in Berlin. Die ist vom, jetzt hilf mir auf die Sprünge, 22. bis 24. Ich haue es euch mal in die Podcast-Beschreibung auch noch mal mit rein, denn wir sind auch vor Ort, wir haben einfach nur einen Stand, wir sind einfach nur vor Ort und wollen mit den Leuten reden, also wir verkaufen nichts vor Ort. Da ist Enrico auch, schnappt ihn euch, redet mit ihm, denn das geht noch sehr, sehr viel weiter, sein Wissen ist enorm. Ich würde jetzt auch im Anschluss gleich nochmal sagen, wir verlosen einfach nochmal 3x2 Karten. Dann könnt ihr euch einen Kumpel schnappen und zur Angelwelt vorbeikommen. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung. Und ich habe jetzt gerade aus dem Augenwinkel schon eigentlich eine Frage gesehen. Jetzt, wir reden jetzt schon wirklich richtig lange. Vielleicht können wir die nochmal ganz kurz am Ende zusammenfassen.
Können wir gerne machen, kein Problem.
Enrico, die wurde auch sehr häufig gefragt. Mhm. Es ist ja so, dass wir in der Angelbranche doch ein paar musikalische Menschen haben, ob es jetzt ein Andreas Jäger beispielsweise ist oder Louis Big L. Und man hört bei dir immer wieder raus, ich habe jetzt gerade erst auch wieder einen Post gesehen, Mensch, das letzte ein Album war es oder eine Single,
ist ein Mixtape.
Mixtape ist 16 Jahre her. Ja. Viele kennen deine musikalischen Wurzeln aber auch noch. Gibt's da irgendwas? Machst du gerade aktuell noch was? Wird es da irgendwas zukünftig noch geben? Kann man das irgendwie so kurz zusammenfassen?
Ja, man kann es kurz zusammenfassen. Also theoretisch nein, also es wird nichts wirkliches von mir geben, wobei auch immer mal wieder Features irgendwo auftauchen natürlich. Also ursprünglich war angedacht, dieses Jahr ein Album zu machen, einfach so der alten Zeiten wegen, aber jetzt auch nicht aus irgendwelchen kommerziellen Gründen oder sowas, weil die Zeit ist einfach vorbei. Ich habe mal eine Zeit lang von der Musik gelebt, das ist aber auch schon sehr, sehr lange her, tatsächlich sehr, sehr lange her. Ja, aber ich werde wohl auf ein, zwei Gastfeatures zu hören sein in den nächsten, denke ich, 12 Monaten oder sowas. Aber ich habe einfach auch nicht mehr die Zeit, mich dieser Leidenschaft komplett hinzugeben. Das ist halt einfach so. Und deswegen, ich mache die Sachen lieber ganz und vernünftig als so halbherzig. Das kann ich nicht. Es war noch nie mein Ding. Und deswegen, ja. Können die Leute ja mal reinstöbern.
Also es ist natürlich eine Herzenssache und wenn ich dazu irgendwas habe, was ich euch verlinken kann, dann werde ich es auch.
Oh mein Gott.
Naja, es ist immer so, manche Dinge, die machen, wenn ich mir heute mein erstes YouTube-Video anschaue, damals Produktvideos, oh Gott, da denke ich auch, was habe ich damals eigentlich getan? Aber so ist es manchmal und es ist eine Herzenssache von dir. Wie gesagt, wir verlosen jetzt gleich nochmal 3x2 Karten. Schaut mal in die Podcast-Beschreibung, da steht eine Menge drin und ihr findet alles zu Enrico, zu Westin, zu Predax, zur Predax Box. Ihr seid übrigens auch jetzt in unserem aktuellen Adventskalender wieder mal vertreten. Und dann besucht uns einfach mal in Berlin auf der Angelwelt. Enrico ist auch vor Ort. Bedanke mich auf jeden Fall. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Ebenso.
Sehr flüssig hier mit dir und wir könnten jetzt noch so weitermachen. Danke, dass du uns besucht hast. Leute, danke auch, dass ihr reingehört habt, egal wo ihr das Ganze jetzt hört, ob auf Spotify, ob auf Deezer, Google Podcast, iTunes, wo auch immer. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da eine schöne Bewertung hinterlasst. Vielleicht könnt ihr das noch mit einem Freund teilen, den das ganze Thema interessieren würde, uns abonnieren. Dann hören wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder. Enrico, danke nochmal, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Achso, wir sehen uns ja auf der Messe.
In Berlin auf jeden Fall.
Und ja. Dann sage ich schon mal eine gute Heimfahrt und ja, überlasse dir nochmal das Mikrofon jetzt zum Abschluss.
Ja, also auch ich habe mich sehr, sehr gefreut, hier zu sein oder hier sein zu dürfen. Ja, ich hoffe auch, dass die Zuhörer so das ein oder andere Mal ein Schmunzeln auf dem Gesicht haben, wenn sie diese Folge hören.
Garantiert.
Stichwort Messe, natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, euch dort zahlreich begrüßen zu dürfen. Ich habe das große Privileg, dieses Jahr das Testimonial für die Messe Berlin zu sein.
Stimmt,
also
ja, das kommt ja noch dazu. Ja.
Zu sein und so weiter. Also das auch hier an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Felix Steinacker, der Projektmanager der Messe Berlin.
Mensch, wir haben ja mit Felix auch einen Podcast gedreht.
Siehst du.
Leute, der erste Podcast, bitte mal runterscrollen in der Liste.
Siehst du.
Da saß man mit Felix zusammen, unbedingt auch mal reinhören. Ja,
ein ganz cooler Typ. Also
ja.
Wir verquatschen uns auch manchmal, auch wenn es ums Geschäftliche geht. Also so ein paar Minuten Privates ist dann auch mal dabei. Aber ja, also das ist das Stichwort. Kommt auf jeden Fall reichlich und zahlreich zur Messe, bringt alle mit, die ihr kennt. Hier in diesem Podcast natürlich nochmal 3 Tickets zu gewinnen. Und insofern würde ich sagen, bleibt gesund, falls wir uns nicht sehen. Und ein schönes Restjahr und einen guten Start in das Jahr 2020 mit dicken Fischen.
Leute, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.